Hallo und herzlich willkommen zu Zins und Zaster, dem Onvista-Podcast rund ums Thema Zinsen und Anleihen. Mein Name ist Georg Buschmann und ich leite die Redaktion bei Onvista. Wir sprechen heute einmal über den Anleihemarkt als Wirtschaftsindikator. Denn wenn am Bondmarkt eine bestimmte Situation vorherrscht, dann gilt das als verlässliches Zeichen für eine bevorstehende Rezession, also einen Rückgang der Wirtschaftskraft. Diese Situation, eine inverse Zinsstrukturkurve, gibt es nun schon eine ganze Weile. Wir besprechen deshalb in dieser Folge, was es damit auf sich hat, ob die Rezession denn nun kommt und wie ihr euch im Depot darauf einstellen könnt. Und dafür habe ich heute einen Gast, der mir nicht zugeschaltet ist, sondern tatsächlich und leibhaftig mir gegenüber im Studio steht. Er ist von Hause aus Wirtschaftswissenschaftler und arbeitet für die Research-Abteilung der Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch. Herzlich willkommen, Pablo Duarte.
Hallo, Herr Buschmann.
Ja, Herr Duarte, ich habe es in der Einleitung zur Episode heute schon erwähnt. Wir sprechen über die Zinsstrukturkurve. Das ist ja ein super sperriger Begriff. Vielleicht können Sie ganz zum Anfang der Folge mal erklären, was verbirgt sich denn eigentlich dahinter?
Ja, eine Zinsstrukturkurve ist eine technische Sache, die aber gar nicht so schwer zu verstehen ist. Es ist nämlich einfach eine Darstellung der Renditen von Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten. Okay, wichtig ist, wir reden lieber über den gleichen Emittenten.
Also zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland.
Die Bundesrepublik Deutschland oder die USA, die US Treasury. Ja, und das ist nämlich die bekannteste Zinsstrukturkurve, gerade was makroökonomischen Fragen angeht. Man nimmt dann die Renditen der Treasuries und stellt sich vor, sie fangen ganz, ganz links an mit Null, also die kürzeste Laufzeit, 30 Tage zum Beispiel. Und dann gehen sie Schritt für Schritt nach rechts in dieser Darstellung. 30 Tage, 6 Monate, ein Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, bis 30 Jahre. Und dann haben Sie für jede Laufzeit eine entsprechende Rendite auf dem Markt. So, diese Darstellung haben Sie dann zum Beispiel heute ist bei den 10-jährigen Anleihen eine Rendite von ungefähr 4,6%, bei den 30-jährigen von 4,8%, also dann sehen Sie, 30 Jahre ist ein bisschen höher als 10 Jahre. Und so können Sie quasi dementsprechend diese Darstellung bilden.
Mhm. Es ist ja normalerweise so, je länger ich Geld verleihe, desto mehr Zins bekomme ich auch, weil es ja eine gewisse größere Unsicherheit gibt, dass ich mein Geld tatsächlich zurückbekomme, weil der Emittent vielleicht pleite geht oder dass sich das Zinsniveau ändert. Also ich habe eine gewisse Unsicherheit, je länger ich verleihe und bekomme deswegen in der Regel einen Risikoaufschlag, wenn ich es länger verleihe. Das ist aber bei der inversen Zinsstrukturkurve eben nicht der Fall, richtig?
Genau, das ist genau in der Situation nicht der Fall. Deswegen ist die Zinsstrukturkurve auch so selten. Diese gab es nur in manchen Episoden in der Geschichte, weil, wie Sie sagen, ne, der normale Investor, zumindest der die Anleihen bis zur Fälligkeit hält, will natürlich mehr kompensiert werden fürs längere Warten und für das höhere Risiko. Genau.
Jetzt sind wir aber schon relativ lange in einer Situation, wo tatsächlich man für kurze Anleihen eine höhere Rendite bekommt als für langlaufende Anleihen. Ich glaube, bei den US-Treasuries hatten Sie ja angesprochen, da sind wir im kurzen Bereich, glaube ich, bei 4,8 und so viel, und also 2 Jahre, und bei 10-Jährigen ungefähr 4,5, 4,6%. Also man hat tatsächlich einen Renditeabschlag bei länger laufenden Anleihen. Mhm. Was bedeutet das denn nun generell, wenn man eben diese Situation hat, dass die kurzlaufenden Anleihen eine höhere Rendite haben als langlaufende? Warum ist das so und was bedeutet das?
Mhm. Ja, also makroökonomisch gibt es zumindest zwei Sichten auf die Inversion der Zinsstrukturkurve. Zunächst mal, was wir feststellen, wenn die Zinsstrukturkurve eben invertiert ist, ist, dass die kurzfristigen Zinsen eben höher sind als die langfristigen, aber dazu noch, dass die Erwartung über die kurzfristigen Zinsen in der Zukunft ja, niedrig sind. Also Sie können diese Zinsstrukturkurve so lesen als, okay, was wird erwartet für die kurzfristigen Zinsen in der Zukunft? So, die kurzfristigen Zinsen werden von der Zentralbank stark beeinflusst, wenn nicht bestimmt. Das heißt, wenn ich erwarte, dass in Zukunft die Zinsen niedriger sind, ist, weil ich erwarte, dass die Zentralbank die Zinsen senken wird. So, und die Situation gibt es dann bei Rezessionen. Mhm. Da braucht man einen Konjunkturimpuls, einen geldpolitischen Impuls. Und in den Situationen erwartet man, dass die Zentralbank agiert. Deswegen ist dann bei einer Zinsstrukturkurve die Rede davon, ach, eine Rezession steht bevor. Oder zumindest die Marktteilnehmer erwarten es.
Es gibt ja auch ein bisschen die Interpretation, dass man sagt, okay, die Marktteilnehmer erwarten rückläufige Zinsen und sind deswegen bereit, in längere Laufzeiten zu investieren oder wollen in längere Laufzeiten investieren, um sich das aktuelle Zinsniveau noch zu sichern. Und deswegen geht die Rendite am langen Ende runter. Und das ist ja auch so eine Interpretation.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall die Interpretation. Die Frage ist halt, was motiviert genau diese Situation am Anfang? Und das ist dann zumindest die Leseart, die gängig ist, dass man eine Rezession erwartet oder beziehungsweise, dass dass man erwartet, dass die Zentralbank die Zinsen senkt, weil die Rezession eine Rezession bevorstehen kann.
Jetzt war es ja in der Vergangenheit häufig so, dass es eine Invertierung der Zinsstrukturkurve gab und dann kam auch eine Rezession tatsächlich. Ist das Zufall oder ist da System dahinter?
Anscheinend ist System dahinter. Also wenn wir uns die US-Zinsstrukturkurve anschauen, die erwähne ich mehr als jetzt die deutsche, weil für die haben wir eine längere Geschichte. Und die wird auch als Benchmark, also die Treasuries sind ja als Benchmark, gerade im Weltfinanzmarkt, wichtig. Wenn wir uns diese Zinsstrukturkurve anschauen, dann sehen wir, dass seit den 70er Jahren immer die Inversion, eine Rezession. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum seit den 70ern, warum vorher nicht? Die gab es schon, die Anleihen. Weil vorher hat die Fed die Zinsstrukturkurve kontrolliert. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Festsetzung der kurzfristigen Zinsen und ein Höchstniveau für die langfristigen. Und die Fed hat dafür gesorgt, dass die Zinsstrukturkurve relativ kontrolliert sich in einem Breitband bewegt hat. In den 50er Jahren hat die Fed das gelockert, aber trotzdem implizit noch kontrolliert. Und erst ab den 70er Jahren wurde das freigelassen. Und seitdem gibt es dann diese Korrelation. Also.
Okay, wenn ich mir jetzt überlege, seit den 70er Jahren, jedes Mal, wenn die Kurve invertiert war, gab es danach eine Rezession. Im Moment ist die Kurve invertiert, also zähle ich mal eins und eins zusammen, dann müsste doch jetzt eine Rezession kommen, oder?
Genau, und das hat das eins mal eins gezählt, nicht nur Sie, sondern eigentlich jede Großbank und eigentlich jede große Konjunkturinstitution hat das genau gesagt. Ich glaube, die Deutsche Bank war die erste, die eine Rezessionsprognose für die USA im Jahr 2023 groß angekündigt hatte. Eigentlich hat jeder damit gerechnet, dass 2023 die USA in eine Rezession rutscht. Und es ist nichts passiert. Und jetzt stellt natürlich die Frage, kommt sie jetzt noch oder kommt sie gar nicht? Oder ist unser Signal kaputt, was jetzt passiert?
Was ist denn Ihre Vermutung? Was ist das Signal kaputt oder kommt die Rezession noch? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie man sich dieser Frage annähern kann?
Ja, ich denke, bisher haben wir zwei sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungen auf dem realen Markt, im Finanzmarkt gesehen, was die Rezessionswahrscheinlichkeiten angeht. Einerseits haben wir Indikatoren des Finanzsektors, die die ganze Zeit rot geleuchtet haben, die ganze Zeit auf Rezession. Also das ist die Zinsstrukturkurve nicht nur. Wir haben auch sowas wie der Kreditimpuls, das ist der Fluss von Finanzmitteln vom Kreditsektor in den privaten Sektor. Wir haben auch die Kreditvergabe von Banken, das leuchtete seit mehreren Monaten rot. Jetzt haben wir aber einen starken Arbeitsmarkt, starker Konsum, die Industrieproduktion erholt sich. Auf der realen Seite scheint alles top zu sein. Ich denke, um uns der Frage anzunähern, muss man schauen, was sind die Treiber des jetzigen Booms. Und es scheint zu sein, dass es ein Konsumboom ist, der eben von einem starken Arbeitsmarkt getragen wird. Viel weniger die Kreditseite. Deswegen kann es sein, dass wir in der jetzigen Situation der Zinsstrukturkurve doch zu viel Gewicht gegeben haben. Zumindest bis jetzt. Es kann sich noch drehen. Es kann noch was kaputt gehen im Finanzsystem. Ja, letztes Jahr gab es einen Schreck mit dem Commercial Real Estate Krediten bei der Regionalbanken. Davor war die Silicon Valley Bank mit ihren Anleihen-Exposure. Also irgendwo kann es immer noch kaputt gehen, wo man gar nicht schaut.
Vielleicht, ich hake mal eben ein, weil der ein oder andere Hörer sich vielleicht wundert, was reden die denn da? Rezession ist doch längst da. Deutschland ist ja, glaube ich, seit dem zweiten Quartal des vergangenen Jahres technisch in der Rezession oder seit dem dritten Quartal technisch in der Rezession, die im zweiten Quartal angefangen hat. Rezession bedeutet ja am Ende des Tages nichts anderes, als dass zwei aufeinanderfolgende Quartale die Wirtschaftsleistung gemessen am BIP rückläufig war, richtig?
Die technische Rezession, ja. Aber die technische Rezession wird nicht so ernst als Rezession genommen, denn eine echte Rezession geht zum Beispiel mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit einher. Und das sehen wir zurzeit nicht.
Also weder in Deutschland-Europa noch in den USA.
Auch in den USA. Wenn man sich alle anderen Indikatoren anschaut, dann ist schon sichtbar, dass die Eurozone und Deutschland der Rezession viel schneller annähern. Aber in den USA ist das eigentlich gar nicht der Fall. Bis jetzt.
Gar kein Thema. Okay, wenn ich mir jetzt überlege, es könnte zwar einiges dafür sprechen, dass diesmal wir eine Ausnahme von der Regel erleben und trotz der invertierten Zinsstrukturkurve es keine Rezession gibt, aber ich möchte mich so ein bisschen trotzdem, weil mir einfach diese Zinsstrukturkurve und auch die schwache Wirtschaftsentwicklung in Europa vielleicht ein bisschen Sorgen macht, ich möchte mich darauf einstellen. Habe ich eine Möglichkeit als Anleger davor zu bauen?
Ja, also es gibt verschiedene Optionen auf den Finanzmärkten. Ich habe damals, also letztes Jahr, als die ganze Rezessionssignale kamen und das ein großes Thema war, einfach ein Experiment gemacht und gesagt, okay, was, wenn man aus der Zinsstrukturkurve eine Art Anlagestrategie für Aktienportfolio bastelt?
Okay, so immer, wenn es ein Rezessionssignal gibt, dann sagt man, ich sichere jetzt mein Aktiendepot ab.
Genau. Zum Beispiel durch Put-Optionen. Also das heißt, wenn der Aktienkurs unter einem bestimmten Wert liegt, dann habe ich die Möglichkeit, die Put-Option auszuüben, sodass ich mindestens den Wert bekomme für die Aktien. So, wenn man das macht, also ich habe das quasi rückwirkend gemacht, hätte man das gemacht, hätte man eine Überrendite erzielt. Ganz einfach.
Über welchen Zeitraum?
Über seit 1980. Also zwischen 1980 und 2023 hätte man diese Strategie gemacht. Immer, wenn die Zinsstrukturkurve invertiert ist, hätte man die Absicherung gekauft. Mhm. Und mit einem kleinen Modellchen hätte man gesehen, okay, da ist die Rezession vorbei, dann hätte man die Absicherung aufgelöst. Dann wäre das eigentlich gut gewesen. So, jetzt lernen wir, muss man immer damit rechnen, dass es vielleicht sowas zum ersten Mal in der Geschichte nicht klappt, weil bisher hat es immer geklappt. Mhm. Man müsste eigentlich damit rechnen, dass es nicht klappt. Und diesmal hat zumindest bis jetzt nicht geklappt.
Also man hätte vor einiger Zeit das Signal bekommen, okay, es steht eine Rezession an, sichere dich mal lieber ab. Und wenn man dann aber die Absicherung eingezogen hätte, dann wäre man jetzt immer noch schön abgesichert, hätte aber die ganzen Kursgewinne der letzten Monate verpasst.
Genau. Verpasst oder zumindest, man hätte die Prämien für diese Absicherung bezahlt und die verloren. Mhm. Ja. Deswegen, man kann in die Vergangenheit schauen, sich eine kluge Strategie überlegen, aber es gibt keine Garantie, dass es diesmal auch genauso klappen wird.
Jetzt ist es ja sozusagen eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich sichere mein Portfolio ab mit Derivaten, so wie Sie das in Ihrem Experiment mal beschrieben haben. Aber man kann natürlich auch sein Depot grundsätzlich, sagen wir mal, wetterfest oder rezessionsfest aufstellen. Was sind denn so klassische Anlagenklassen Wertpapiere, mit denen ich in der Rezession, zumindest mal historisch betrachtet, gut ausgesehen habe?
Ja, historisch betrachtet sind eigentlich Aktien relativ eine relativ gute, robuste Anlageklasse, zumindest für einen längeren Zeitraum. Also jetzt natürlich nicht über ein, zwei Jahre. Aber wenn man sich das historisch anschaut, war das vor allem in Zeiten von Inflation, wo klassische Anleihen zum Beispiel eher darunter leiden, eine Anlageklasse, die eine gewisse Rendite noch erzielt hat. Aber wie gesagt, man braucht zumindest einen gewissen Zeitraum mit Geduld. Was sich auch bewährt hat über die Zeit, gerade bei schlimmen Krisen, so mit Kriegen oder mit langen Inflationsphasen und so weiter, ist Gold. Wir sind jetzt an einer Zeit, wo Kriege eigentlich, wir haben mehrere Kriege auf der Welt, so wie der Kalte Krieg 2 läuft auf Hochtouren. Es gibt viele Risiken, Anschläge und so weiter. Die Welt wird deglobalisiert und jetzt haben wir noch eine Gold-Rally.
Ja, und das Krisenmetall Gold, genau, Sie haben es gesagt, ist auf Allzeithoch-Niveau im Moment unterwegs.
Mhm. Deswegen ist, glaube ich, das sind relativ gute Situationen. Wir haben jetzt die Situation mit Anleihen, das ist sehr relativ interessant, weil wir haben positive Realrenditen, das gab es halt lange nicht.
Also sprich, die Renditen, die man im Moment mit Anleihen erzielen kann, liegen oberhalb der Inflationsrate.
Mhm. Und man kann sich mit sogenannten inflationsindizierten Anleihen sogar die Realrendite kaufen. Also das heißt, wenn eine Anleihe einen Inflationsausgleich verspricht, ja, die Rendite ist immer noch positiv.
Ich verspreche an dieser Stelle schon mal, dass wir auch dazu eine Folge machen, in der ich mal erkläre, wie inflationsindexierte Anleihen funktionieren. Ich habe nämlich auch selber eine im Depot, kann das ganz gut wiedergeben. Genau, ist ein interessantes Thema. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie uns einmal durch die wunderbare Welt der Zinsstrukturkurven geführt haben und auch ein bisschen erklärt haben, was kann ich denn eigentlich tun, wenn ich eine Rezession befürchte? Vielen Dank für den Besuch. Hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren, Herr Duarte.
Ich danke, Herr Puschmann.
Ja, und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich an dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis. Der Herr Duarte hat es ja gerade schon gesagt. Er hat vergangenes Jahr mal ein bisschen durchgespielt. Was ist eigentlich passiert, wenn ich versucht habe, aus der Zinsstrukturkurve Rezessionssignale herauszulesen und hat dazu ein kleines Paper verfasst und das habe ich euch in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Da könnt ihr das genau nachlesen, wenn ihr euch dafür interessiert. Ja, und zum Schluss der Folge bleibt mir natürlich euch zu danken fürs Zuhören in dieser Woche und euch zu bitten, uns eine Bewertung dazulassen, gerne den Kanal zu abonnieren auf den bekannten Kanälen. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, dann schreibt uns gerne an redaktion@unvista.de. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ja, dann sage ich für diese Woche Tschüss und bis zum nächsten Mal.